Ich würde mal gerne starten. Wer weißt du noch, worüber wir letztes Mal geredet haben? So ein bisschen Feeling wie jeden Sonntag. Was haben wir letztes Mal gemacht? Wisst du noch das Thema von letztes Mal? Jetzt nicht die Butler, weil die waren ja am Abschluss da. Spannend. Das Thema war Simson. Und ich habe ein paar Sachen über Simson gesagt, die konnten wir heute für uns richtig gut übertragen. Das eine war, Simson war ein Wegbereiter. Nach Simson kam ein Königreich, kamen Könige in Israel, wo es eine richtig schöne und eine goldene Zeit für Israel wurde. Simson ist jemand, an dem kann man lernen, Gott nutzt immer das, was halt da ist. Gott wartet nicht auf den perfekten Christen oder den perfekten Nachfolger, sondern er arbeitet mit dem, was er hat, mit dem, was wir ihm geben. Abgesehen davon war bei Simson die Sache, er hatte ein vorbildliches Vertrauen, auch wenn er viel schiefgelaufen ist bei dem. Er ist immer felsenfest davon ausgegangen, dass Gott wirkt und dass Gott seinen Heiligen Geist schickt und durch ihn wirkt, weil Gott es versprochen hat. Und wir haben gelernt, Gott ist geduldig. Also egal, was Simson gemacht hat oder nicht gemacht hat, Gott war geduldig mit ihm und hat ihn trotzdem für seine Pläne genutzt. Und das Thema war so ein bisschen Simson, der Anti-Held, also wie man ein Held sein kann, obwohl man auch Schwächen hat, obwohl man auch Schattenseiten hat. Heute würde ich mir gerne mit euch Simson angucken unter dem Thema Simson, ein Mann der Gegensätze, weil das zeichnet Simson auch ein bisschen aus. Warum überhaupt Simson? Die Butler haben gesagt, ey, wir identifizieren uns als Gruppe ziemlich gut mit dem, auch in der Zeit mit Corona. Wir sind irgendwie stark gestartet zusammen als Gemeinschaft. Dann kam Corona-Zeit, wo es richtig runterging. Und zum Schluss, bei den Abschlussgottesdiensten und da, wo wir uns wieder treffen konnten, war es wieder eine richtig gute Zeit. Ein ganz ähnlicher Verlauf, wie bei Simson das ist. Und Simson ist jemand, der hat erstmal Riesenpotenzial. Schon bei seiner Geburt wird es gesagt, er hat Begabungen, er kriegt Autorität von Gott, er kriegt eine Aufgabe, er wird auserwählt aus dem Volk. Gott möchte mit ihm etwas tun. Und auf der anderen Seite ist Simson jemand, der hat alles andere als das, was Konzi gesagt hat, festes Fundament oder einen starken Willen, was Nachfolge Gottes angeht. Das finde ich aber ist ein spannendes Thema, gerade für Jugendliche. So, wenn ich an meine Zeit denke, wo ich so alt war wie die oder ihr vielleicht, dann ist es vielleicht auch so ein Riesengegensatz, wo man sich in sich selber viel Potenzial sieht und Leute hat, die das in einen reinsprechen. Und gleichzeitig ist man von seinem Willen, von seinen Gedanken, von der Welt außen sehr stark getrieben. Und es ist schwer oder gerade da herausfordernd, dann einen Weg zu finden, wo man weiß, wie ich Ja oder Nein zu Sachen sage. Oder wo ich mein eigenes Statement habe zu Dingen. Deswegen finde ich das immer cool, so Statements zu hören von den Butlern in den Gottesdiensten. Und bei uns ist es aber, bei uns allen, nicht nur bei Jugendlichen, so, dass wir auch Dinge tun manchmal, von denen wir wissen, dass sie nicht gut sind und die wir nicht tun sollten, ähnlich wie Simson. Und trotzdem geraten wir immer wieder da rein. Und wir wissen sogar, es hat schlechte Konsequenzen. Wir wissen, es wird schlechte Folgen haben und wir machen es trotzdem. Ähnlich wie bei ihm. Und ich finde es interessant, wie Freiheit heutzutage so, wie Freiheit beschrieben wird. Die Definition von Freiheit heute, du kannst alles zu jeder Zeit haben. Es ist für dich frei verfügbar. Alles um dich herum. Und das wird auch oft unterstützt durch immer mehr Angebote, durch immer mehr Sachen. Zum Beispiel war ich bin jetzt umgezogen und wir waren die Woche bei IKEA. Und mein erstes Gefühl bei IKEA ist immer, wenn ich da reinkomme, bin ich komplett überfordert erstmal, weil es so viel Sachen gibt, aus denen man erstmal sich aussuchen kann, was nehme ich überhaupt? Und dann ist man zu überlegen, okay, ich hatte eine Liste, okay, gehen wir langsam durch. So, es gibt aber auch, ich war zum Beispiel vor einem Jahr mit meiner Freundin in Paris. Und wir haben überlegt, wo gehen wir mal was essen? Wir wollten nicht unbedingt jeden Abend in so ein schickes Restaurant gehen und dann einen Haufen Geld wegwerfen. Wo können wir mal zwischendurch einen Snack uns holen? Da gab es ein Viertel, da war so auf vielleicht 500 Metern eine Dönerbude nach der anderen, die so nacheinander standen. Jetzt stell mal vor, du gehst da durch die Straße mit diesem Denken, du kannst alles zu jeder Zeit, ist für dich frei verfügbar. Du gehst in den ersten, isst dich voll, in den zweiten und du weißt, am Ende wirst du wahrscheinlich in der Ecke irgendwo den Döner wiedersehen. So, das gibt's aber auch im Training zum Beispiel. Wir haben ein paar Jugendliche bei uns, die trainieren richtig viel. Super spannend fand ich das übrigens auch auf der Freizeit, die wir im Sommer hatten. Morgens, wenn wir Mitarbeiterbesprechung hatten, als ich Teilnehmer war, haben wir dann einfach irgendwas gemacht, weil wir hatten eine Zeit, wo wir nicht beobachtet wurden. Die Freizeit jetzt im Sommer, die haben alle trainiert. Die haben alle irgendwo mit Hanteln oder irgendwelchen Sportgeräten, mit Videos, wo man so, keine Ahnung, in ihren Zimmern waren. Das fand ich total spannend. Beim Training kann man das auch machen. Ich kann mir auch richtig viel reinkippen. Ich kann richtig viel trainieren. Ich kann es übertreiben bis zu einem Grad, wo meine Muskeln das vielleicht gar nicht mehr mitmachen und das eher schädigend wird für mich, wenn ich immer mehr mache da. Und vielleicht kann man das auch übertragen auf Menschen. Dieses Denken, jeder Mensch ist für mich jederzeit verfügbar. Es ist eine ganz schön arrogante Haltung, finde ich, und auch eine, die Menschen nur noch als Objekte sieht. Es gibt ja viele Ratgeber, du, so und so erreichst du die meisten Menschen, so und so musst du machen, damit du deine Liebe findest und dadurch werden Menschen für einen verfügbar. Die Freiheit in der Bibel ist was ganz anderes. Freiheit in der Bibel ist eine Haltung, wo ich ganz bewusst mich auch gegen Dinge entscheide und sage, die sind nicht gut für mich, obwohl ich sie haben könnte. Und ich nehme sie nicht, sondern ich konzentriere mich auf das, was gut für mich ist, für die richtigen Dinge. Und was Simson angeht, der hatte in dieser Frage ziemliche Schwierigkeiten ganz oft. Der hat dann sehr oft einen schwachen Willen bewiesen. Und man kann natürlich sagen, Simson, was bist du für ein Trottel, dass du da immer wieder in dieselben Fallen reinläufst und immer wieder denselben Fehler machst. Wann lernst du es endlich mal? Aber damit ist Simson ein bisschen, finde ich, also so ein Bild, ein Symbol, zum Beispiel für Israel, für die Zeit damals. Bei denen war es die ganze Zeit so eine Spirale zwischen Gott hat sie befreit, sie hatten die Freiheit von Gott her, haben immer mehr Kompromisse gemacht, sind dann irgendwann auf den Boden gestürzt und haben nach Gott geschrien. Gott hat den Retter geschickt, Simson zum Beispiel. Und dann ging der Kreislauf wieder von vorne los. Sie waren wieder heim mit Gott und dann sind sie wieder runtergefallen und die ganze Zeit so weiter. An Simsons Leben kann man das sehen. Und ich finde, das Spannende ist, wenn man jetzt mal ein Buch über unser Leben schreiben würde, wie oft würden sich dann vielleicht Leute auch so an den Kopf fassen und denken, wie oft willst du das denn noch machen? Wann lernst du es endlich? So spannend. Ich finde, Simson kommt da uns noch ein bisschen nahe. Und damals wie heute hat Gott Menschen gesucht, die Verantwortung übernehmen. Menschen, die in dieser Freiheit, wie sie von der Bibel gedacht ist, leben. Und das Interessante ist, immer mal wieder kommt in der Bibel der Satz vor, Gott hat niemanden gefunden. Und Menschen, die nach einem biblischen Maßstab leben, nach einem biblischen Maßstab frei sind. Menschen, die für ihre Entscheidungen gerade stehen können und sagen, ich habe das gemacht, weil. Oder ich entschuldige mich für den Fehler, den ich gemacht habe. Menschen, die einen festen Willen haben. Und die Frage ist, findet er solche Menschen auch heutzutage oder findet er eher Simsons so in unserer Gesellschaft? Das ist richtig spannend, das mal auch im Boot mal zusammen zu überlegen, so wie können wir so ein Fundament für uns gewinnen? Wir können uns die erste Geschichte mal angucken. Simsons Geburt ist richtig interessant. Er ist von Anfang an geweiht. Die steht in Richter 13. Von Anfang an geweiht und von Gott berufen. Und das setzt er kurze Zeit später aufs Spiel. Und zwar für einen richtig billigen Preis, für ein bisschen was Süßes, für eine Handvoll Honig. Simson ist auch ein Mann der Gegensätze, weil er ein Vorbild sein soll für das Land und für das Volk, in dem er lebt. Jemand, der vorangeht und die Leute in diese Freiheit führt. Ein Wegbereiter, wie wir letztes Mal schon gehört haben. Und auf der anderen Seite betreibt er Glücksspiel, um die Schulden zu bezahlen, ermordet er Leute, er geht zu Prostituierten, alles Mögliche, alles andere als ein Vorbild. Auf der einen Seite hat er einen unerschütterlichen Glauben an Gott. Für ihn war es komplett selbstverständlich, dass Gott wirkt, wenn er Gott braucht. Und auf der anderen Seite hat er sich von seinen Gefühlen noch treiben lassen. Er hatte Wutausbrüche, er ist Frauen hinterhergerannt, die er besser nicht in Fokus genommen hätte. Und so formuliert könnte man auch sagen, er war ein Kind Gottes. Und er hat es aber durch seine Entscheidungen immer mehr verhindert, dass er aus dieser Autorität raus leben konnte. In der Schule, bei Jugendlichen zum Beispiel, könnte es vielleicht auch sein. Hier bist du vielleicht der soziale Typ in der Schule und hier gehst du richtig nett mit allen um. Du bist so ein Vorreiter für andere und kaum bist du zu Hause, lässt du mal deine ganze Wut an deinen Geschwistern raus. So. Oder stichelst die an und keine Ahnung, bist du ein komplett anderer Mensch auf einmal. Auf der einen Seite könnte man unter Jugendlichen, sehe ich es immer wieder, Stunden damit verbringen, sich ein Thema richtig krass zu vertiefen. Ihr müsst Kilian mal nachher auf Rollenspiel ansprechen, ich sag nur. Und man könnte Stunden, ganze Nächte in ein Thema irgendwie investieren und dann sitzen die da und sind, oder wir auch alle später und investieren uns und vergessen die Zeit dabei. Und auf der anderen Seite fällt uns schwer, 3 Minuten oder 10 Minuten am Tag die Bibel zu lesen und die aufzuschlagen. Gegensätze, in denen wir auch leben. Simsons Geburt war, wie gesagt, interessant. Ich lese euch das mal vor. Von 9 taten die Leute von Israel, was dem Herrn missfällt. Da gab er sie 40 Jahre lang in die Hand der Philister. Damals lebte in Zora ein Mann aus dem Stamm Dan, namens Manoach, dessen Frau war kinderlos. Eines Tages erschien ihr der Engel des Herrn und sagte, du bist unfruchtbar, du hast keine Kinder bekommen, aber jetzt wirst du schwanger werden und einen Sohn gebären. Sieh zu, dass du während der Schwangerschaft weder Wein noch Bier trinkst und keine unreinen Speisen isst. Denn der Sohn, den du zur Welt bringen wirst, soll von seiner Geburt an ein Gottgeweihter sein. Seine Haare dürfen ihm nie geschnitten werden, mit ihm beginnt die Rettung Israels aus der Hand der Philister. Gottgeweihter Nazirea bedeutete ein Gelübde damals, ein Versprechen. Das hieß, ich meine es ernst mit Gott. Es gab Möglichkeiten, entweder du wurdest in einen anderen Stamm, die Leviten, reingeboren, dann musstest du auch im Tempel arbeiten und warst dein ganzes Leben lang im Dienste Gottes, oder du hast dieses Gelübde abgelegt. Ich werde ab jetzt nur noch mit Gott unterwegs sein. So, um das zu zeigen, gab es 3 Sachen, die standen hier gerade im Text. Erstens, kein Alkohol. Zweitens, nichts Totes berühren. Und drittens, die langen Haare. 2 davon sind innere Einstellungen, die dritte, die langen Haare, hat man nach außen hin gesehen. Und diese Symbole, die waren Herzenseinstellungen. Das waren Sachen, die gezeigt haben, wie tickt der Mann dahinter oder die Frau. Zum Beispiel kennen wir das heute vom Ehering. Wenn Leute einen Ehering, ich werde bald übrigens auch einen haben, und dann kann ich den Leuten zeigen, dann wissen die sofort Bescheid, okay, wofür dieser Ehering steht. Die Taufe ist ein ähnliches Symbol. Du zeigst nach außen hin, was in dir innerlich passiert ist und wofür dein Herz schlägt. Das Abendmahl, das wir zusammen feiern, ist auch ein ähnliches Symbol. So wahr, wie wir das Brot essen, so wahr ist Gott mit uns und so wahr ist er gestorben für uns. Bei Simson waren das also Symbole, die ihn jeden Tag, in jeder Situation daran erinnert haben. Die hatten damals Hochzeitsfeiern, die gingen nicht nur einen Tag, sondern die gingen eine ganze Woche und man hat getrunken, wie es nur geht. So, und wenn er das Gelübde aber abgelegt hat, keinen Alkohol zu trinken, dann wurde er ständig daran erinnert. So, jeden Tag. Leute, vielleicht ist es bei uns heute ähnlich. Wenn wir irgendwas feiern wollen, gibt es immer mal wieder Prosecco oder mal einen Sekt hier oder mal ein Bierchen abends zum Feierabend, was auch immer. Und er wurde jeden Tag daran erinnert, ich bin mit Gott unterwegs, weil er keinen Alkohol trinken, also gesagt hat, ich will das nicht. So, bei anderen Themen wäre das vielleicht bei uns heutzutage sinnvoll, finde ich, auch mal wieder solche Symbole einzuführen, wo wir nach außen hin Leuten sagen, wir denken anders. Wir denken von Gott her und tragen Gott mit in unserem Herzen. Es gibt krasse Themen in unserer Gesellschaft, wo Jugendliche richtig krass geprägt werden, von außen her. Da wäre es mal spannend zu überlegen, was für Symbole könnten wir da vielleicht einführen. Es gibt diese 3 Dinge in Simsons Leben, diese 3 Versprechen, die er auch gibt. Und alle 3 wird er in kürzester Zeit brechen. So, das werden wir gleich auch noch kurz sehen. Er hat aber 3 Einstellungen zusätzlich, die ihn dabei auch noch unterstützen. Die erste Einstellung ist, er lässt sich von seiner Lust ganz oft treiben. Wir kennen das vielleicht so, wir sind heute Männerabschluss, so ungefähr Männerbutterabschluss. Bei Männern kennt man das vielleicht, Männer können richtig fokussiert sein. So nach dem Motto, ich nehme mir eine Sache vor und ich werde sie durchziehen bis zum Schluss. So, und ich werde alles andere um mich herum vergessen, bis die Sache fertig ist oder bis ich sie erreicht habe, bis ich sie bekommen habe, je nachdem, was es ist. So, und das Ding ist, bei Menschen kann man das genauso machen. Bis ich einen Menschen gewonnen habe für mich, bis ich jemanden mein Freund geworden ist, bis ich die Frau meines Lebens also für mich gewonnen habe. Und bei Simson ist es so eine Geschichte. Wir können die mal lesen in Simson 14. Als Simson einmal in das Philisterdorf Timna hinabkam, fiel ihm dort ein Mädchen auf. Er ging nach Hause und sagte zu seinem Vater und seiner Mutter, ich habe in Timna ein Mädchen gesehen, eine Philisterin. Gib sie mir zur Frau. Die Eltern erwiderten, musst du unbedingt eine Philisterin heiraten, eine aus diesem Volk von Unbeschnittenen? Gibt es in unserem Stamm und in unserem ganzen Volk denn kein Mädchen für dich? Aber Simson sagte zu seinem Vater, gib mir die, die gefällt mir, ich will sie, ich bin fokussiert darauf. So, er, ungeachtet dessen, was Gott vielleicht auch über ihn gesagt hat. Simson war ja Jude, er kannte die Gesetze von Gott her. Auch den sinnvollen Tipp, such dir niemanden aus einem anderen Glauben. Weil wenn Gott deine Herzenseinstellung ist und der Mittelpunkt deines Lebens, wie willst du das mit jemandem teilen, der das nicht genauso sieht? So, dann wird Simson derjenige sein, der immer die Kompromisse machen muss. So, und es ist nicht so, dass er das nicht wusste. Er kannte die Gesetze und auch die Tipps von Gott her. Das Ding ist, dass er sich von seiner Lust trotzdem treiben lässt und einfach schnurgerade drauf zurennt. Die zweite Einstellung, die Simson hat, ist, ich habe einen Anspruch. Ich habe es verdient. Ich in meiner Person, mir steht es zu. Ich habe ein Recht darauf. Und vielleicht ist da eine Sehnsucht, die man auch hat manchmal. Ich habe es mir verdient. Ich habe heute so viel geackert, ich kann mir das einfach mal gönnen. Und meine Familie zu Hause, die kann das nicht wertschätzen. Meine Leute in der Gemeinde auch nicht. Ich werde mir jetzt einfach mal das und das gönnen. So, ich habe ein Recht darauf, weil ich den Anspruch habe. Ich habe auch das Amt vielleicht sogar. Ich verdiene es. Und in so einer Situation Entscheidungen zu treffen, ist gefährlich, finde ich. Wir können das von Simson auch ablesen. Richter 14, 5 bis 9 ist Simson in so einer ähnlichen Sache, wo er Kompromisse eingeht. Simson machte sich also mit seinem Vater und seiner Mutter auf den Weg nach Timna. Als sie an die Weinberge von Timna kamen, bog Simson vom Weg ab. Er geht von dem Weg, den eigentlich für ihn gedacht war, biegt er ab. Der erste Kompromiss. Da stand plötzlich ein brüllender Löwe vor ihm. Der Geist des Herrn nahm Besitz von Simson und er zerriss den Löwen mit bloßen Händen, wie man ein gebratenes Böckchen beim Mahl in Stücke reißt. Seine Eltern erzählte er davon aber nichts. Als er nach Timna kam, sprach er mit der Philisterin und sie gefiel ihm gut. Nach einiger Zeit ging er wieder nach Timna, um sie zur Frau zu nehmen. Unterwegs bog er vom Weg nochmal ab, um nach dem toten Löwen zu sehen. In dem Kadaver hatte sich ein Bienenvolk eingenistet und es war auch schon Honig da. Er nahm den Honig heraus, aß ihn im Weitergehen davon. Er ging zu seinem Vater und seiner Mutter hin und gab ihnen ebenfalls davon. Er sagte ihnen aber nicht, dass er den Honig vom Kadaver des Löwen gefunden hatte. Krasse Geschichte so an sich. Ich finde, der Löwe ist hier ein ziemlich gutes Symbol für das, wie das mit Sünde oft funktioniert. So ein Löwenkadaver, müsst ihr euch mal vorstellen, der so modert, die Knochen sieht man, es stinkt, da sind Fliegen drüber. Und eine kleine süße Sache ist da mittendrin, die ihn dazu treibt, eins seiner Gelübde zu brechen, nichts Totes anzufassen. Und mit Sünde ist es vielleicht ähnlich. Sünde stinkt und Sünde ist hässlich und hat schlimme Folgen. Und manchmal lassen wir uns einfach von so einer Kleinigkeit, von so einem kleinen Lustprinzip, von einer kleinen Verführung einfach leiten, uns vom Weg abzukommen. Schlimme Entscheidungen kann man treffen, wenn man den Anspruch hat, ich habe es verdient. So, und ich habe ein Anrecht darauf. Und dann gesellt sich auch, Sünde ist niemals allein, glaube ich, unterwegs, dann gesellen sich auch andere Dinge. Er sagt es seinen Eltern nicht. Er bricht seine Gelübde. Er zieht die Eltern damit rein sogar in die Sache. Das Dritte ist, das hat Simson auch öfter gehabt, die dritte Einstellung, ich habe das schon im Griff. So, ich habe das, ich kann das, ich habe die Kontrolle darüber. Und dahinter steckt oft eine Haltung so, ich bin ganz anders als alle anderen, keine Sorge. Keine Sorge, ich bin Gottgeweihter, ich bin Christ, ich bin ein besonderer Mann oder eine Frau, ich bin nicht wie die anderen, keine Sorge. Und in Richter 14 steht ein Satz, wo er mit einem Vers, der sein drittes Gelübde auch wegschmeißt. Simsons Vater ging nach Timna, um den Ehevertrag abzuschließen. Simson veranstaltete ein Festgelage, wie es damals bei den jungen Leuten üblich war. Festgelage kann man auch mit einem großen Saufgelage verstehen. So, ihr wisst noch, das dritte Versprechen von Simson, kein Alkohol. Das steht alles in 10 Versen. Er hat alles weggeschmissen, weil er diesen drei Prinzipien nachgelaufen ist und das in sein Herz gelassen hat. Und das war ja nicht so, dass er von Anfang an gesagt hat, nö, Gott ist mir egal, ich mache jetzt mein Ding. Und es hat sich langsam eingeschlichen. Er bog mal hier vom Weg ab, hat mal hier ein bisschen genommen, hat mal hier eine Entscheidung getroffen und so immer mehr Kompromisse in seinem Leben geschlossen. Bis er irgendwann am Ende, ihr kennt die Geschichte von Simson vielleicht, mit ausgestochenen Augen, als Gefangener der Philister, arbeiten musste für die Zwangsarbeit als Sklave und dann im letzten Moment zu Gott noch schreit. So tief ist er gefallen dann am Ende. Drei Dinge, die uns ziemlich auf den Boden werfen können. Das Problem ist, es keimt halt im Inneren. Simson ist vielleicht auf diesem Festgelage unterwegs, ne, und trinkt dann Alkohol die ganze Zeit, hat das Tote bereits berührt, aber nach außen hat er ja immer noch die langen Haare. Er sieht immer noch aus wie ein Gottgeweihter, obwohl es sich schon lange bei ihm eingeschlichen hat. Und vielleicht kennt man das auch, da sieht jemand, also gibt sich nach außen hin wie der perfekte Christ. So, der ist überall in jeder Gruppe dabei, übernimmt jeden Job, ist für jeden natürlich da, Aber da, wo man alleine ist, wo man die Entscheidungen im Leben treffen muss, wo man gucken muss, welchen Weg gehe ich, da ist die Frage, habe ich ein Fundament, nach dem ich mich stütze? Oder lasse ich mich von diesen drei Sachen vielleicht leiten? Oder einer davon? Es gibt auch eine Lösung dazu, finde ich. Man kann auch anders mit dem umgehen und von Simson dadurch auch lernen. Und das ist das Spannende, immer so Bibelgeschichten im Butt einfach mal aufzugreifen, zu gucken, wie kann ich lernen, trotzdem und an diesem Beispiel mit Gott unterwegs zu sein? Wie kann ich das anders machen in meinem Leben? Das erste Ding wäre, sich auf Dinge zu fokussieren, die gut für mich sind. Simson ist an seinen Augen die ganze Zeit nachgelaufen. Vielleicht ist es auch deswegen symbolisch, dass gerade die ihm am Ende rausgestochen wurden dann von den Philistern. Ich fokussiere mich Dinge, ich lasse Dinge in mein Herz und in meinen Kopf, die mich prägen, ein Vorbild für andere zu sein. Diese Berufung, die Gott für mich als Kind Gottes gegeben hat, auszuleben und nach außen hin zu zeigen. Die Beziehungen so zu pflegen, zu Gott, zu mir selbst auch und zu den Menschen um mich herum, dass die Leute merken, ich bin erfüllt von Gottes Liebe und ich möchte die weitergeben, das, was überfließt bei mir. Und Freiheit vielleicht auch so zu verstehen. Ich suche mir Grundsätze, die von Gott her sind. Ich lese die Bibel durch und suche nach den Tipps fürs Leben, die er da reingesteckt hat, damit ich sagen kann, okay, hier und da entscheide ich mich nicht danach, was ich will oder worauf ich Lust habe oder weil ich einen Anspruch habe oder sowas, sondern was macht Jesus? Was macht Gott? Wie lebt er mir das vor? Wo kann ich Antibeispiele in der Bibel finden, wo ich daraus lernen kann? Das zweite wäre, sich Leute zu suchen einfach, die mich vor diesem Stolz, ich habe einen Anspruch darauf, bewahren. Und die in meinem Leben unterwegs sind, die auch mal reingucken dürfen, mal reinfragen dürfen, ganz ehrlich. So, und die sagen können so, hey, du bist jetzt gerade in der Position, du solltest mal wieder zurückkommen. So, Vorsicht, du begibst dich schon wieder auf diesen Weg. So, komm zurück. Die mich hinweisen und mich auch schützen und stützen. So, in dem, wie ich als Christ, als Nachfolger unterwegs bin. Und das finde ich so stark an Butt und auch an der Jugend bei uns in der Gemeinde, dass wir das machen können, für die Jugendlichen. So, dass wir unterwegs sein können und denen es vorleben dürfen. Dass wir im Butt so ganz theoretisch die Bibel nehmen können, gucken können, was steht im Text, wie kann ich lernen. Das dritte wäre, seine Schwächen einfach zuzugeben. Vor Gott zu kommen und zu sagen, ich habe Dinge, wo ich angefochten bin. Es ist einfach so. Gott, komm du doch in mein Leben und übernimm das. Gott liebt es, Menschen, die schwach sind, stark zu machen und wieder aufzurichten. Wortspiel mit Richter, was ja die eigentliche Berufung von Simson war. Leute aufzurichten, sie in ein Leben zu führen, wo Gott wirken darf. So, und einfach zu sagen, Gott, ich brauche dich. So, ich bin ganz unten angekommen und Gott, ab jetzt musst du übernehmen. Ich kann das alleine nicht mehr. Und auch vielleicht Dinge dann zu sagen, wenn ich auf Dauer da nicht rauskomme, Dinge aus meinem Leben rauszustreichen. Jesus ist da ganz radikal und sagt, Dinge abzutöten, die mich töten wollen. So, die komplett aus meinem Leben zu entfernen und gar nicht erst in diese Versuchung zu kommen. Ihr kennt es vielleicht aus dem Vater Unser, der eine Satz. Führe mich nicht in Versuchung. Dass wir geschützt sind und der Teufel unsere Schwäche nicht ausnutzen kann. Andere Menschen unsere Schwäche nicht ausnutzen können. Sondern dass wir sagen, Gott, schütze mich davor. Wirke darin. Und das ist das, was wir eigentlich auch im Boot euch mitgeben wollten. Und euch prägen wollten auch in die Zeit. Ich würde mir wünschen, dass ihr, wenn ihr was vom Boot mitnehmt, dass ihr diese Prinzipien vielleicht in eurem Leben verinnerlichen könnt. Dass ihr immer zu Gott kommen könnt und sagen könnt, hier sind meine Schwächen, wirke du in mir. Und euch mit Gott aber auch über Erfolge freuen könnt. Dass ihr Gott nehmt als Maßstab, so um ein Fundament fürs Leben sich zu bauen und zu sagen, so und so entscheide ich im Leben. Weil ich dahinter einen Gott habe, der mir sagt, das ist gut für dich. Und damit auch die Beziehung nach außen zu pflegen und nach außen hin zu zeigen, mit seinem Lebensstil, ich bin mit Gott unterwegs. Ich bin ein geweihter Gottes, ich bin ein Kind Gottes. Von daher könnt ihr mal nach vorne kommen mit euren Paten. Und wir wollen das ganz bewusst über euch aussprechen und für euch beten und euch segnen dafür.